Lisa, auf einer Skala von 1 bis 10, als wie schwierig würdest du den Schritt beurteilen, eine monogame Beziehung zu öffnen?
Also 10 ist quasi unmöglich?
Ja, oder sehr, 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 sehr schwierig.
Eine 7,5.
Eine 7,5.
Und du, Emily, was sagst du?
Ich würde sagen, ich gehe mit einer soliden 6.
Okay. Können wir starten, Emily?
Wir können sowas von loslegen.
Drahtseilakt.
Das Intro. Oh, Lisa. Das ist richtig bescheuert.
Welcher Podcast ist da an? Cheers. Hallihallo zurück.
Hallo und herzlich willkommen bei Drahtseilakt, der Podcast. Für euch am heutigen Abend hinter den beiden auf dem Tisch stehenden Mikrofonen Liz und auch meine kleine Wenigkeit Emmy. Aber du wirst Stück für Stück Folge für Folge
danke.
Besser.
Mhm. Danke, danke, danke. Ja, herzlich willkommen zur 108. Folge. Heute ist ein brisantes Thema auf dem Tisch, aber ich würde sagen, wir haben nicht viel zu labern und wir haben schon 10 Uhr am Dienstag. Wir müssen jetzt loslegen, also 10 Uhr abends, würde ich nochmal anmerken. Deswegen kommen wir jetzt zur random Frage. Du hast gar nicht gesprochen, ne? Gerade.
Nee, weil du ja auch nonstop gesprochen hast. Ich wollte noch gerne sagen, also man muss sich ja mal vorstellen, die Folge, die wir gerade jetzt hier live aufnehmen, ist in 2 Stunden ja schon online und wir haben sie ja noch nicht mal eingesprochen. Das ist schon krass.
Und Emily, weißt du, wodurch das möglich ist? Durch eine vernetzte, digitale Gesellschaft.
Und durch eine Frau, die einfach wahnsinnig toll, gut und schnell schneiden kann.
Ja, bam, 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 so schneide ich.
Wow.
Ja gut, dann kommen wir jetzt nochmal zur random Frage.
Ich lasse Willst du jetzt drin. Zweimal einen Filter drüber packen? Okay.
Weil ich so gut schneiden kann.
Mhm.
Okay, Emily, was hast du mitgebracht?
Lisa, ich würde gerne von dir wissen, wie lange dauert für dich die perfekte Dusche? Also gibt es eine Minutenanzahl, die optimal ist? Ganz kurz, die Frage habe ich jetzt gewählt, weil die ist natürlich möglichst random. Also das ist ja wirklich aus der Luft gegriffen, sowas zu fragen. Aber die Kritik habe ich mir jetzt wirklich zu Herzen genommen.
Ja, ich merke das schon. Also ich muss sagen, prinzipiell bin ich ein Schnellduscher, weil Zeit ist Geld. Und ich bin manchmal so durchstrukturiert, dass ich auch nicht länger, also ich erschrecke mich manchmal, wie schnell ich duschen kann.
Mhm.
Weil ich mache manchmal einen Song an und ein Song geht ja zwischen 3 und 4 Minuten. Ich höre eher ältere Songs. Die neuen, modernen Songs sind ja unter 3 Minuten, weil man nicht mehr so lange Songs hört. Ist ja egal. Wie du mich gerade anschaust, ist so ein bisschen, als ob ich gerade eine andere Sprache spreche. Naja, und manchmal komme ich aus der Dusche und der Song ist gerade vorbei. Und ich rede da auch von mit Haare waschen.
Nein.
Ja, dadurch, dass ich aber brüchiges Haar bekommen habe durch meine Blondierung, da hatte ich ja schon mal von berichtet, dass ich quasi meine Haare ermordet habe. Und seitdem ein kleines Stichwort, Haarpflege. Und deswegen dauert das ein bisschen länger unter der Dusche.
Jetzt erklär mir doch mal ganz kurz, wie du innerhalb von 3 oder 4 Minuten deinen gesamten Körper einseifen kannst, deine Haare einschamponieren kannst und dich dann wieder abspülst, wobei du ja zuvor dich erstmal nass machen musstest. Also das.
Ja, pass auf, ich mache den Duschvorhang auf. Ich hüpf schnell rein, mach mir zuallererst die Haare nass, schamponier mir die. In der Zeit, wo das einwirkt, mache ich meinen kompletten Body. Ganz schnell. Zack, 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 zack. Und das, was da am längsten eigentlich dauert, ist das Shampoo wieder rauszuwaschen.
Moment, du wäschst deine Haare also nur einmal?
1 bis 2 Mal. Naja, 2 Mal eher.
Naja, aber eher bei 3 Minuten einmal, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja, meist bei diesen kurzen Wäschen.
Und eine Spülung hast du auch nie reingehauen. Wahrscheinlich nicht.
Ich habe meine Haare ermordet.
Und jetzt wundert mich auch überhaupt nicht mehr, wie und warum.
Nein, aber sagen wir mal im Durchschnitt 10 bis 13 Minuten.
Ist die perfekte Dusche.
Ach so, vom Gefühl her auch.
Ja, wo du sagst, boah, das war jetzt eine Zeit, ich musste mich nicht stressen, nicht hetzen.
Ja, Viertelstunde.
Hab aber jetzt nicht wahnsinnig langsam.
Ja, ich weiß, was du meinst. Maximal. Nee, komm, 14 Minuten.
14 Minuten.
Ja. Und jetzt kommst du. Weil du bist ja eine Genießerin. Darf ich mal kurz sagen, ich glaube, das ist ja so dein Me-Time-Bereich. Und deswegen legst du da auch ein bisschen Wert, länger Zeit dort zu verbringen.
Ja, also ich meine, wir haben ja schon mehrmals erwähnt, es ist irgendwie auch so eine Leidenschaft von mir, Haare zu kämmen. Und ich bin da ja auch immer sehr am Genießen, wenn ich meine Haare kämme.
Oh ja.
Und alles rund um diese Körperpflege, abgesehen von Gesicht waschen und eincremen, das mag ich nicht gern. Aber ansonsten, all das ist meine Me-Time und da bin ich auch eine richtige Genießermaus.
Aber voll.
Also da gehe ich drin auf und das ist so ein bisschen auch manchmal mein Highlight am Morgen. Ich fühle mich dann auch wie neu geboren. Das ist wirklich
Du singst
verrückt.
Halt auch mega laut und manchmal erschrecke ich dich ja auch.
Ja.
Das finde ich sehr süß und man merkt, du hast da halt eine Lebensfreude unter der Dusche. Für mich ist es nur funktional.
Nee, das ist überhaupt nicht effizient bei mir. Das ist einfach, das ist genießen. Das ist pures Leben für mich.
Aber wie gesagt, bei mir ist es, wir reden ja jetzt vom alltäglichen Duschen. Weil natürlich so eine Dusche, wenn man fix und alle war oder den Tag geackert hat, natürlich ist das belebend. Natürlich ist das ein Lebensgefühl in mir. Aber prinzipiell denke ich, da geht mir Zeit flöten, wo ich gerade was kreieren kann, wo ich kreativ tätig sein kann, wo ich was für einen Podcast machen kann, wo ich was da machen kann. Eigentlich ist es Zeit, die mir fehlt. Ich bräuchte eine Dusche, wo ich drunter auch noch arbeiten könnte.
Nee, das wäre überhaupt nicht meins. Also ich bin ja schon mal prinzipiell offensichtlich eine andere Haarwaschmaus.
Mhm.
Also meine Haare werden zweimal gewaschen, immer. Es geht nicht unter dem. Ich kann meine Haare nicht einmal waschen. Da fehlt was für mich. Und du weißt, ich bin ja sehr strukturiert und bin ja so ein Mensch, der immer so an Ritualen festhält.
Oh ja.
Und mein Ritual ist, Haare immer zweimal waschen und immer Conditioner oder Spülung drauf. Immer.
Ja.
Ohne den drei Situationen auf meinem Kopf geht überhaupt nichts.
Ja.
Und deswegen geht's ja los, dass, wenn ich dann mich am besten noch so ein bisschen rasieren sollte oder sowas in die Richtung, also mindestens muss eine Dusche, die ausgiebiger ist und die auch irgendwie so einem kleinen Vergnügen dient, die muss 15 Minuten gehen. Die optimale Duschzeit beträgt für mich persönlich 20 Minuten.
Mhm.
Ich finde, das ist perfekt. Da
Aber
kann man
du bist
genießen,
auch manchmal schon
da
länger.
Kann man auch bummeln, da kann man auch nochmal so ein bisschen ein bisschen Wasser verschwenden, einfach mal kurz mit der Duschbrause ein bisschen so reinsingen und denken, wow, es ist schön.
Das machst du?
Ja, schon, manchmal. Ich dance auch in der Dusche manchmal auch. Dann bin ich so am Po wackeln und am Arme schwingen. Also ich habe da wirklich...
Aber ich muss sagen, damals in unserer Anfangsverliebtheitsphase sind wir auch öfter zusammen duschen gegangen.
Ja, das behindert mich.
Ja, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, dass das eigentlich totaler Quatsch ist, weil einer immer friert. Also das ist eigentlich totaler Humbug. Aber manchmal mag ich es immer noch. Nach 5 Jahren kann man das ruhig einmal im Jahr machen als Event.
Auf jeden Fall.
So, und da ist mir eine Sache bei dir aufgefallen und ich habe dann gemerkt, ich habe das für mich so angenommen. Du hast auch eine Vorgehensweise im Haare waschen und einschamponieren, weil du machst das Shampoo auf deine Hände und dann fängst du vorne mit den flachen Händen vorne an und schrubbelst so durch.
Ja.
Und seitdem ich das gesehen habe, dachte ich, probiere das mal aus. Ah, okay, schäumt ja viel mehr und viel besser und seitdem mache ich das auch.
Eine super Technik, ne?
Und weißt du, was das ist, Emmy? Liebe. Wahre Liebe.
Und vor allem habe ich auch so eine Squeeze-Technik. Die ist eigentlich immer so dreimal. Das ist immer so ein und dann zur nächsten Haargruppe rüber.
Ah, okay, das habe ich
noch. Das ist ausgetüftelt. Und
das
ganz zum Schluss
so.
Kommt das Unterhaar. Das wird dann nochmal so als Knoten auch nochmal dreimal gesqueezed. Also das ist wirklich, drei ist da eine Zahl, die... Auf die trifft einiges zu.
Ja, und das geht dann weiter mit Einschamponieren des Körpers als auch Abtrocknen. Da hast du so einen ganz eigenen Stil.
Ja, und es ist tatsächlich immer gleich, möchte ich behaupten. Also das ist schon, es mag vielleicht so ein bisschen unsortiert aussehen. No. Da ist keine Berührung Zufall. So wie in meinem gesamten Leben sonst auch nicht.
Vor allem beim lesbischen Sex, da ist keine Berührung Zufall.
Nein, das ist alles gewollt und
also die Princess Charming gucken wissen, wen wir gerade zitiert haben. Jedenfalls muss ich sagen, ich bin das komplette Gegenteil. Ich bin ein pures Chaos, wenn ich aus einer Dusche komme, weil prinzipiell ist es so, dass mein Rücken meist immer noch nass ist.
Ja, nicht nur das. Also du bist schon immer noch sehr nass.
Ja, und ich weiß nicht, was ich mache, weil ich mache das Handtuch auf dem Rücken und schrubbel da ein bisschen. Und dann komme ich um die Ecke und du sagst, dein ganzer Rücken ist noch nass.
Na, weil du so ein bisschen, du rubbelst da lang, als wärst du auf der Flucht.
Ja, bin ich. Mein Leben ist eine Flucht.
Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Lisa.
Ja, ich weiß. Ich muss mir mehr Zeit nehmen. Pass auf, wir verquatschen uns hier. Deswegen mache ich jetzt mal weiter.
Ja.
Ich habe keine Frage, sondern einen Satz, den du beenden musst.
Mhm.
Als Politikerin würde ich jede Rede beenden mit.
Das ist wahnsinnig schwer. Da muss ich jetzt auch mal kurz ein bisschen laut werden und energetisch ins Mikrofon reden. Ich habe... Fang du mal an.
Also ich hätte was genommen, was... Also weil ich möchte natürlich eine junge Zielgruppe als Politikerin ansprechen, weil die junge Generation ist die nächste Generation. und deswegen würde ich nehmen Mic Drop.
Das finde ich gut, das passt auch sehr gut zu dir.
Ja.
Wahrscheinlich wäre ich schon sehr konventionell unterwegs, so würde ich sagen.
Du würdest sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ich würde wahrscheinlich sagen, danke, tschüss und bis denne oder so, weiß ich auch nicht. Bis ganz bald, meine Hasenfläumchen.
Ciao, Kakao.
Ich weiß es nicht.
Ja, irgendwie würde ich sowas Witziges machen, so Ciao,
ja,
Kakao.
Ja, und ich wäre, glaube ich, eher normal.
Wie heißt denn das? Es gibt doch so verschiedene Verabschiedungen.
Hauserin, Doppelkind.
Ja, sowas. Mhm.
Hausereien,
ich habe letztens auf TikTok auch sowas gefunden. Das bringe ich mal nächste Folge, bringe ich das mal mit. Ja, weil es gibt so einen TikTok-Account, der so die Top 10 und sowas von Verabschiedungen und Begrüßungen. Aber ganz witzig, Emily, ganz witzig.
Sauwitzig.
Die
müssen in diesen Podcast.
Und die bringe ich mit.
Okay.
Mir ist nur gerade aufgefallen, weil als Politikerin bin ich ja nicht nur eine kleine Politikerin im Landkreis. Ich bin natürlich im Bundestag und da finde ich es schwierig, Mikrofon fallen zu lassen, weil die stehen ja alle fest. Deswegen müsste ich da nochmal mit meinem PR-Berater gucken, ob wir das so lassen.
Vielleicht,
oder einfach Support ist kein Mord.
Ja, vielleicht will ich einfach sagen Tschüdelü.
Tschüdelü, das ist deine Henne. Ja, ja, sowas.
Ja, sowas, ne?
Ja, okay, bringe ich mal nächstes Mal mit.
Okay.
Und ich muss auch sagen, wo wir gerade beim Stichpunkt TikTok waren, Bibi und Julian sind jetzt wirklich getrennt.
Final. Es ist jetzt raus. Ja. Es ist wirklich endgültig. Da gibt es keinen Weg mehr
und
zurück.
Und Stefanie Giesinger und Markus Butler auch. Das ist
ja völlig verrückt.
Und deswegen, bevor uns das hier alles traurig macht, kommen wir zur nächsten Kategorie. Und zwar zu Aus dem Nähkästchen.
Darf ich direkt starten?
Ja, na klar.
Du hast ja gerade von Trennungen gesprochen. Und wir haben heute auch gesprochen. Und da kam mir durch dich so ein bisschen queerer Gossip zu Ohren.
How?
Und zwar hat ja die Bild herausgefunden, beziehungsweise das Gerücht in Umlauf gebracht, dass Tané, die Komikerin,
mit den roten Haaren,
und Juliette Schoppmann wohl ein Paar wären oder
zumindest sind sie verliebt ineinander. Ach Emily, wir machen seit 108 Folgen einen Podcast und Storytelling-mäßig war das gerade eine Niete.
Wieso
man
das
muss sagen,
denn?
Wer ist Juliette Schoppmann? Das ist noch die damals erste Staffel DSDS. Ihr wisst genau die Szene. Ein Stuhl, eine Frau. Tiefes Dekolleté und Hey Big Spender hat sie gesungen. Da wissen alle, du musst in Bildern sprechen.
Das weiß
Emily.
Ich gar nicht.
Na klar, das ist eine Szene, die wird man so schnell nicht mehr vergessen in der Gesellschaft.
Okay, das finde ich großartig, dass du das hinzufügst. Und dann würde ich gerne noch sagen, und natürlich war sie die letzten 3 Staffeln auch im Vocal Coaching von DSDS erneut. Sie kam quasi zurück. Warum? Weil sie einfach eine DSDS-Ikone ist.
So.
Und Menschen, die so ein bisschen im Trash beheimatet sind, wie wir, die wissen das. Und deswegen lieben sie auch diesen Gossip.
Ja.
Und wir haben das natürlich so ein bisschen verfolgt. Wir sind der Spur nachgegangen. Wir wollten wissen, was ist wirklich dran. Denn eigentlich
wir sind wie Trüffelschweine, was die Trash-Welt angeht.
Ganz genau. Und ich meine, wer Tané so ein bisschen kennt oder verfolgt, der weiß, dass sie ja offensichtlich eine Freundin hat oder hatte. Jetzt weiß man ja nicht mehr so genau.
Das ist viel besser,
Emily. Die Lisa, ja Gott sei Dank, du hast sie ja auch mal live getroffen, die Freundin. Das heißt, du bist ja im Endeffekt persönlich involviert in deren Beziehung, in diese Konstellation.
Ich fühle mich auch ein Scheidungskind, wenn ich ehrlich bin.
Ja, du stehst jetzt zwischen zwei Stühlen. Man weiß nicht genau, was wird passieren, wie geht es weiter.
Aber du musst eher Partnerin sagen, damit man das eher einordnen kann. Die Partnerin von Tané. Ja.
Ganz genau. Ja. Und haben wir gedacht, wir müssen dem auf die Spur gehen, wie wir gerade eben schon erwähnt haben.
Ich sehe uns gerade mit so einer Sonnenbrille, die wir so abziehen. Wir mussten dem auf die Spur gehen. Tané und Juliette Schoppmann.
So ein bisschen
ist
wie die Trovatos sind wir gerade, ne?
Ist das real oder fake? Und dann ist Emmy auf die Spur gegangen und jetzt erzähl, Emily, was hast du gefunden?
Ja, und natürlich als total professionelle Detektivin habe ich direkt erstmal bei Google angefangen oder bei irgendeiner anderen Suchmaschine. Ist ja auch egal, wie die heißt. Und da habe ich eingegeben, Tané und Juliette Schoppmann. Verliebt. Romanze.
Verlobt. Verheiratet.
Fragezeichen. Ja. Was ist da los? Gib mir mehr. Und da ist mir aufgefallen, dass so wahnsinnig seriöse Portale wie vip.de, tz.de oder auch Promiflash hatten Artikel online und die Storyline konnte man auch noch sehen und lesen. Aber wenn man auf den Artikel raufklicken wollte, da war der weg. Finito, gelöscht, raus aus dem Netz.
Error,
und da
Error,
sagt man immer,
Error.
Das Netz vergisst nicht. Ja. Das Netz kann sehr wohl vergessen, wenn da Menschen hinterstehen, die ihre heimliche Romanze vertuschen wollen.
Ey, Emily, geil. Ich habe dich einmal kritisiert und legst da jetzt eine Story hin, das ist der Wahnsinn. So.
Und dann haben wir halt einfach nicht gewusst, was ist denn jetzt? Wir müssen weiter reingehen.
Ich muss noch mal kurz einhaken. Ich habe ja letzte Woche noch schnell den Promiflash-Artikel lesen können, als der ja frisch online ging. Weil, ja, ich lese halt manchmal Promiflash. Wir sind ja Detektive. Trüffelschweine der Trash-TV-Welt. So. Und da habe ich nämlich gelesen, dass Juliet Schoppmann ja mal mit Lucy von den No Angels zusammen waren. Dem sind wir auch auf die Spur gegangen. Und da hat sich herausgestellt, das war eine große Lesbenlüge.
Das ist eine ganz, ganz große LL. Lesbenlüge.
Ja, weil das war PR. Die waren nicht zusammen. Das hat mich sehr schockiert. Aber irgendwie habe ich bei Juliette einen Riecher, die könnte bi sein.
Ja, und ich war noch schockierter darüber, dass diese Lucy-Lüge, also diese Lesben-Lucy-Lüge, dreimal L, lecken. Nein.
Viermal L.
Dass es ja 10 Jahre lang verheimlicht worden ist und nach 10 Jahren kam endlich mal ein öffentliches Statement dazu. Ja. Und dann hat man doch wirklich was zu verheimlichen, würde ich behaupten. Mhm. Und dann sind wir darauf gestoßen, dass tatsächlich Tané hier und da mal einen Kommentar gelassen hat auf dem Insta-Account von Juliette. Wenn das kein Hinweis ist. Bei Lesben geht ja viel über Kommentieren, ab in die DMs sliden und so weiter und so fort. Und darüber hinaus, noch viel erstaunlicher, die beiden haben ja gemeinsam ein TV-Format bestritten und haben da sehr viel Zeit miteinander verbracht, so sah es zumindest aus. Und zwar bei Limbus, zur Hölle mit Tané. Einer Satire-, Spiele- und Unterhaltungsshow.
Ja.
Und da müssen wir jetzt mal reingucken, um dem weiter
auf die Spur
auf den Pferden zu bleiben. Ja. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, 109, da werden wir updaten.
Ja, und ich finde, wir sollten einfach mal die Drahtis auf Instagram fragen, was sie davon halten.
Ja.
Glauben sie daran? Glauben sie, dass Juliette bi ist? Vielleicht sogar lesbisch? Sind vielleicht Drahtis unter uns, die vielleicht auch mal eine Lesbenlüge mit Juliette hatten? Das weiß man ja nie.
Das könnte
passieren.
Das muss
ja alles aufgedeckt werden.
Wenn da jemand ist, der auch mal bei DSDS war. Was ging da hinter den Kulissen ab? Was war da? Mhm. Eigentlich brauchen wir noch jemanden so ein bisschen wie Jan Böhmermann, den wir so einschleusen können. Das wäre schon nett.
Ja, das stimmt. Naja, wir sind ja auf der Spur. Wir sind ja jetzt bei 4 Millionen ZuhörerInnen. Tagtäglich.
Bei 4 Millionen?
Oh,
wow.
Täglich. Und ich würde darauf schließen, dass wir stark am Wachsen sind. Organisch natürlich. Und deswegen denke ich, nicht mehr lange, Emmy, und wir haben dann einen Fuß in der Tür.
Ich denke es auch bald. Ja. Mhm. Nein, anders. Promiflash wird auf uns zu kommen demnächst, um Informationen zu beziehen. Ja. Haben sie ja in der Vergangenheit auch schon mal getan. Es ist ja nicht so, als wäre das ganz unbekannt für uns.
Naja, und
aber
ich sag
eben
mal
noch
so,
relativ selten und sparsam.
Was Drahtseilakt hat, ist eine gute Anwaltskanzlei. Weil es wären schon 20 neue Artikel online, wie oft wir schon getrennt sind, ne, wer was mit wem hatte, wer eine Drahti-Geschichte vielleicht hatte. Ja, das gibt's alles, aber unsere Anwälte sind da hinterher.
Ja, und auch bei uns vergisst das Netz sehr wohl. Merkt euch das.
Naja, gut, jetzt waren wir sehr auf dem albernen Modus, aber wir wollen ja auf der Spur bleiben und wir fragen euch da draußen, gibt uns auch ein bisschen Futter. Weil wir leben davon, auch Futter zu bekommen.
Mhm.
Denn wir sind Detektive der Trash-TV-Welt. Oh, das liebe ich. Ich würde da voll gerne mit dir im Format
drüber
machen.
Das ist großartig.
Naja, so, bist du durch mit deiner Tané-Story?
Ja.
Ja, ich möchte gerne was erzählen. Es war wieder viel los, Drahti.
Natürlich, immens viel los.
Ich hatte eine Reise nach Würzburg. Ich grüße an dieser Stelle, weil ich eine kleine Kritik von einem Arbeitskollegen oder, ich sag mal eher, einem guten Freund hatte, der Linus. Ich grüße ganz doll meine Buddies von meiner Arbeit, Lavia. Mic drop. Support ist kein Mord. So, ich war in Würzburg für ein Filmfestival Und Emily, diese Reise, ich habe dir ja noch gar nicht alles erzählt, weil ich dachte, nein, Lisa, du hast einen Podcast. Der Spannungsbogen muss auch innerhalb unserer Beziehung aufrechterhalten
bleiben. Natürlich.
Und ich bin mit dem ICE von Berlin losgefahren nach Bamberg. Mhm. Und die erste Story, die weißt du ja schon, dass plötzlich eine relativ starke Brems, also man hat gemerkt, man wird in den Sitz gedrückt, weil ich bin rückwärts gefahren. Und dachte, ist jetzt irgendwie ein Unfall passiert, was ist los? Dann standen wir da erstmal. Und was man ja in der Bahn immer so hat, man steht erstmal, man kriegt keine Infos, man denkt sich, was ist jetzt los? Dann kommt eine Durchsage von einem Berliner Schaffner, der sagt, ja, guten Tag, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin jetzt gerade durch Bitterfeld durchgebrettert, wir müssen mal kurz warten, ich fahre jetzt gleich wieder rückwärts. Alle gucken sich um und dachten so, ja, aber wir haben ja auch Anschlusszüge. Ich hatte ja auch einen Anschlusszug in Bamberg nach Würzburg. So. Oder wie auch andere Leute sagen, von Bamberg nach Würzburg. So. Und dann haben wir da eine Stunde gewartet, sind zurückgefahren, um da 3 Pupels rauszulassen. Und dieser ganze ICE ist dann weitergefahren.
Überleg dir doch mal, du sitzt in diesem Zug, willst nach Bitterfeld, weil du bittererweise in Bitterfeld wohnst.
Wow.
Dann bist du doch wirklich traurig und untröstlich und auch der Aufregung sehr nahe, dass du da nicht aussteigen konntest. Die haben ja vielleicht auch Zeitpläne, Termine
aber
etc.
Aber sowas habe ich ja noch nie erlebt.
Ich frage mich auch, wie das sein kann. Das sind ja auch Routen, die werden ja tagtäglich mehrmals gefahren.
Ja, ja.
Und dann haben die ja wohl auch einen Plan vorab und dann wird da auch vielleicht nochmal so ein Co-Pilot oder ähnliches sagen.
Ja, und
Mauzi, bitte halt doch mal hier in Bitterfeld an.
Ja, und ich hatte das meinen ArbeitskollegInnen erzählt und die haben auch gesagt, ist nicht heutzutage auch so eine Technik, dass das wie so ein Autopilot so. Also sowas habe ich noch nie in meinem ganzen ICE-Leben erlebt.
Kam mir auch noch nie zu Ohren.
Dann kommt der nächste GAU. Ich stehe in Bamberg, habe mich relativ unwohl gefühlt, weil dieser Bahnhof schwierig ist für mich. Da waren komische Leute, auch ein Mann, der ganz laut geschrien hat und immer auf so fremde Leute zugegangen ist und irgendwas geblabbert hat, aber auch sehr aggressiv war und Dinge durch die Gegend geworfen hat, wo ich dachte, wow. Und da ging es dann in eine Regiobahn, wo ich schon Schiss hatte wegen des 9-Euro-Tickets, aber das kommt auf der Rückfahrt. Jedenfalls komme ich dann in Würzburg an und musste in einen Bus steigen, um zu diesem Kino zu kommen, wo das Filmfestival stattgefunden hat. Ich gehe in diesen Bus und ich kenne von Berlin, dass die Haltestelle da oben schon steht an diesem Display und man Stopp drücken muss. Mhm. So, ich immer Stopp gedrückt, bla bla bla. Ich habe das einfach an jeder Haltestelle gemacht, weil ich sicher gehen wollte. Auf einmal gucke ich währenddessen Google Maps, hatte ich die ganze Zeit an, um zu gucken, ne, ist man in der richtigen Richtung, ist man auf dem richtigen Pfad, fährt da dran vorbei. Dann dachte ich, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Hat der nicht einmal angehalten und ist einfach durchgefahren? Dann dachte ich, naja, Würzburg ist ja eine
aber
große...
Aber du hast doch Stopp gedrückt.
Ja, ja, ha. Und dachte ich, naja, eine Haltestelle, Würzburg ist doch jetzt auch ein bisschen groß. Also man kennt ja den Namen Würzburg. Mhm. Wo kam ich raus? Wir sind einfach so ein bisschen Landstraße weitergefahren und dann steige ich aus und dachte, naja, das war ja jetzt nur die Straße runter, links, rechts. Hm. Gebe das bei Google Maps ein, Emily. Dann stand da 1,5 Stunden Fußweg.
Nein.
Doch.
Hä?
Ja, weil man musste, das war ja eine Straße, da konnte man nicht spazieren.
Ach, da kann man nicht langlaufen, ja. Oh nein.
Dann bin ich zu der Haltestelle wieder zurück, also die, wo ich rausgelassen
gegenüber.
Wurde.
Mhm.
Ja, die aber auch nicht gegenüber war, sondern auch nochmal 10 Minuten Fußweg, ich war bedient. Und da stand, weiß ich nicht, 14.03 Uhr sollte der kommen. Es wurde 14.03 Uhr, es wurde 14.10 Uhr. Und dann hat schon Google Maps bei mir gesagt, oh, der nächste Bus kommt um 14.32 Uhr. Ich so, hä? Ich stand ja da die ganze Zeit. Also,
ja.
Ja, dann kam der 20 Minuten verspätet und dann kam ich fix und alle da an. So, da war ich erstmal bedient. Würzburg, kurz zusammenfassend, es war ganz toll. Würzburg muss man aber jetzt nicht nochmal machen, beziehungsweise die Leute. Bayern ist halt nicht so mein Klientel.
Problematisch.
Weil das kann doch nicht sein, dass ab 22 Uhr da Schicht im Schacht ist. Du kriegst auch nirgendwo mehr was. Da ist kein Späti, wo man mal eben ein Bier bekommt. Und das finde ich verwerflich. Und das ist für mich hier in Berlin eine Lebensqualität. Und die bayerischen KollegInnen meinten so, ja, ist doch ganz normal. Ich so, nee, ich würde hier verelenden.
zugrunde gehen würde ich hier, weil ich unterhopfe und verdurste.
Ja, ja.
Das ist nicht möglich.
Ja. So, dann noch kurz zusammenfassend, der Rückweg, der war auch relativ schwierig, weil ich die Regio wieder von Würzburg nach Bamberg und ich sag mal so, auf einem Sonntagabend mit einem 9-Euro-Ticket finde ich, das war Körperverletzung, was ich da erlebt habe.
Richtig.
Das war Körperverletzung des höchsten Grades, wie ich da mit 30.000 Menschen stand, geschwitzt habe wie ein Schwein. Also hinten war, man kennt ein Bild von einem Wasserfall, das war hinten auf meinem Rücken. Und ich dachte, ich kollabiere hier gleich. Und dann kommen aber so Senioren, die sagen, ich hab mir doch einen, also nee, warum Berliner, ich gerade ein Würzburger, weiß ich nicht. Aber ich habe mir ja ein 9-Euro-Ticket gekauft, ich möchte mit meiner Gundula doch mal eben nach Bamberg. Das würde ja wohl kein Problem sein. Und die quetschen sich da auch noch durch. So. Ich hatte dann aber nach der ersten Haltestelle, wo ich schon 40 Minuten gestanden habe, endlich einen Sitzplatz und dachte, wie komme ich hier zur Hölle? What the hell? Wie komme ich hier raus? Weil die RentnerInnen haben sich dann schon angemeldet, eine halbe Stunde vorher.
Natürlich.
Wir müssten dann Bamberg raus, ja? Lassen Sie mich raus? Und dann dachte ich, na, Sie sind ja nicht die Einzigen, die irgendwie raus wollen. Ehe ich da raus war, dachte ich, okay, jetzt ab in ICE. Das war ein bisschen schwierig, weil da war keine hier Kennzeichnung an den Wegen, was ich sehr liebe, weil man nicht weiß, wo steigt man jetzt ein? Läuft man den ganzen ICE innen entlang oder hat man einen Glückstreffer und steigt in den ICE und sagt, ach guck mal, ist ja mein Waggon. Und da, Emily, war noch eine Situation und dann beende ich diese Kategorie. Wir sind Berlin dann reingefahren und da war ganz laut Orchestermusik. Auf einem Handy. Und das war aber kein modernes Handy, das war so ein Schaller-Handy. Also so, ne, das war nicht schön, das war grisselig, das war, ja so. Also als ob man so ein Handy in so einen Pappbecher stellt. So hat sich das angehört. Und es war Orchestermusik. Und ich habe da schon so eine Frau gesehen, die da ganz in ihrem Element war und es war aber laut. Und dann hat jemand gesagt, Entschuldigung, könnten Sie das entweder ausmachen oder bitte wirklich leiser, weil das war immer der gleiche Didin, Didin, so mit Geigen. Und
ja.
Sie, pass mal auf, was die geantwortet hat. Nee, ist gleich vorbei. Da dachte ich also, wie ignorant können Menschen beim Reisen sein? War die da in ihrem Element, hat gesagt, nee, kleinen Moment, die Symphonie ist gleich zu Ende, Moment. Da dachte ich, nee, jetzt reicht's. So, und dann bin ich Berlin ausgestiegen und habe gesagt, war ein schönes Wochenende.
War schön.
Ja.
Vor allem die Reise war wunderschön.
Ja.
Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erleben, so sagt man ja auch. Und das ist wohl bei dir wirklich zugetroffen.
Ja, aber trotzdem war es sehr schön.
Ich muss aber generell sagen, da hast du jetzt schon so ein paar Phänomene angesprochen. Unter anderem eines davon, dass Menschen sich schon voranmelden.
Ja.
Und auch da wieder ignorieren, dass andere Menschen ja natürlich auch raus müssen.
Ja.
Die drängen sich von ganz hinten. Ich müsste jetzt hier mal gleich raus. Ja, denken Sie, ich muss nicht irgendwann auch mal raus? Wahrscheinlich muss ich mit Ihnen da auch raus.
Ja, und
muss
ich finde,
man doch nicht 100 Jahre vorher ankündigen.
Ja, das Schlimmste finde ich in einem Flugzeug.
Ja.
Wenn Boarding ist, dass die Leute schon aufstehen, es bringt eh nichts. Dann stehen die eine halbe Stunde da.
Und dann wird man auch, dann werden die auch immer so hektisch und
garstig.
Denken, oh Gott, irgendwas wird mir weggenommen, irgendwas verpasse ich, ich komme zu spät.
Ja.
Zu was willst du denn zu spät kommen? Du bist doch hier am rechten Fleck.
Du kommst nicht raus.
Und auch dieses laute Musik abspielen oder auch so, es gibt ja Menschen, die auch einfach TikTok
ohne
Kopfhörer laut in der S-Bahn benutzen.
Ja.
Da frage ich mich, Mausi, warum machst du denn das jetzt?
Ja, und
also was geht in dir vor, um zu denken, naja, na klar, ich kann hier alle mitfahrenden GästInnen natürlich mit meinem Sound beschallen.
Und ich muss noch kurz einhaken, es gibt so ein neues Phänomen bei Jugendlichen. Ich, wie gesagt, ich stand ja wirklich wie eine Sardinenbüchse, in einer Sardinenbüchse in dieser Regio und hatte auf meinem Handy geguckt. Ja, und da waren Jugendliche drin, die haben mir permanent Airdrop-Scheiße geschickt.
Ja.
Und haben
Hast
dann immer
mal angenommen?
Nee. Und haben dann immer so beobachtet, wer denn jetzt gerade hektisch am Handy ist und so. Da dachte ich, was ist das denn jetzt? Und ich hatte ja auch noch ein Arbeitshandy. Da haben sie das Gleiche gemacht. Da habe ich gesagt, Airdrop ist an dieser Stelle aus.
Geschichte.
Ja. Da war ich so ein bisschen wie die Mutti, die abends dann runterkommt und sagt, Freunde, so Licht aus, Musik aus.
Ab in eine Pufe Feierabend.
Ja,
für
Jonas,
heute.
Du fährst jetzt bitte nach Hause. Mein Kind muss jetzt hier bleiben. So. Gut, Emily, dann würde ich sagen, kommen wir zu Schätz doch mal. Ja, dieses Mal war ich dran mit einer Studie.
Ja.
Und das war nicht so einfach, Emily. Und da kann ich, ich finde, das ist dann auch eine gute Überleitung ins Thema, weil ich mache mir ja Gedanken, wie wir immer wieder den roten Faden in diesen
Natürlich.
Folgen finden.
Du bist der rote Faden.
Und zwar hatte ich den Text schon mal verwendet, weil das kam mir ähnlich vor. Und zu dieser Studie, es ist eher so eine lockere Umfrage von der Technikerkasse.
Mhm.
Im Jahre 2022. Und deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich das von der Technikerkasse im Jahre 2021 hatte. Naja, jedenfalls ist das jetzt einfach eine Umfrage gewesen. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Menschen. Ich weiß, als Masterella hätte ich eigentlich einen anderen Anspruch, was Forschung und Wissenschaft angeht.
Ja, ich hoffe zumindest.
Aber es geht nicht anders, weil ich dir später erkläre, warum.
Okay.
Wie viel Prozent der Erwachsenen in Deutschland leben in festen Beziehungen?
In festen Beziehungen? Ich würde sagen, es sind relativ genau 62%.
Oh, nicht schlecht. Du warst, nimm mal die Mitte.
59?
Nee, 60.
60.
Ja, 60% leben in festen Beziehungen. Mhm. Ich soll ja nicht die Antwort immer sagen. Also nochmal vorlesen. Wie viel Prozent glauben daran, dass der Mensch von Natur aus monogam ist?
Oh, Ich glaube nicht. Schwierig. Wahrscheinlich auch ungefähr die Hälfte. Ich würde sagen, es sind 51%.
51% sagst du?
Ja.
Eieiei.
Weit gefehlt?
Mm-mm. 25%.
Glauben? Oh, ja. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Wow.
Also 3/4 glauben nicht daran.
Mhm.
Habe ich gut aufgepasst. Und dann habe ich mich noch einer Studie bedient, und zwar einer Schweizer Studie.
Mhm.
Diese Studie nennt sich Generationsbarometer. Und sie untersuchen immer jährlich die Generationen und was sich da verändert. Und da gab es eine Frage zu Monogamie oder zu Beziehungsformen. Und die finde ich sehr spannend. Wie viel Prozent der 18- bis 25-Jährigen sind der Ansicht, dass nicht monogame Beziehungsformen wie Polyamorie zum Beispiel in Zukunft normal und akzeptiert sein werden? Wie viel Prozent glauben daran?
73.
61%.
Okay, ein bisschen weniger.
Und ich habe es ja jetzt schon die ganze Zeit geteasert. Ich wollte dir noch erklären, warum es irgendwie so schwierig war, da Studien zu finden und Zahlen, weil es wirklich gar nicht so einfach ist, glaube ich, da festzustecken, wie viele leben offen, was heißt denn überhaupt offene Beziehung, was ist, also weil es da so viele Grautöne gibt und nicht nur ein Schwarz-Weiß zwischen Monogamie und Polyamorie.
Mhm.
Und, ne? Und deswegen war das ganz, ganz schwierig, da überhaupt eine Grundlage zu finden, weil, wie gesagt, auf vieles fußt noch nicht so viel, weil es so verschiedene Beziehungsformen gibt.
Also natürlich einmal die Definitionsfrage ist ja da natürlich eine große. Und dann kommt ja noch hinzu, dass das Thema ja relativ frisch erst so enttabuisiert scheint.
Ja.
So mag ich es mal ausdrücken.
Also Emily, ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt vor dieser Folge. Und das weißt du ja auch. Weil wir hatten ja bereits schon eine Folge zu öffnen wir unsere Beziehung, wie stehen wir dazu gemacht.
Weißt du, wann wir die hochgeladen haben? Ich habe extra nachgesehen, aber schätz doch mal.
Oh, soll ich jetzt nur so von einem halben Jahr oder soll ich, würde sagen, warte mal, lass mich mal kurz überlegen, Mai letztes Jahr?
Auf keinen Fall, nein, am 13. Januar 2021.
Ach du Scheiße.
Also schon über anderthalb Jahre her,
wow,
dass wir die Folge aufgenommen haben und hochgeladen haben.
Krass. Ja, und da hatten wir ja eigentlich schon die Position, es ist schön, dass es das gibt, aber es wäre absolut nichts für uns.
Nö, zu dem aktuellen Zeitpunkt nein.
Ja, und ich finde es immer wieder spannend, auch solche Themen wieder mit dir hochzuholen. Ne? Also auch so Thema Eifersucht und so haben wir ja schon mehrfach auf Folgen drüber gemacht, weil sich Beziehungen verändern. Die Michalskis sind auch jetzt ein bestes Beispiel dafür. Beziehungen verändern sich, manchmal positiv, manchmal negativ.
Mhm.
Und ich glaube, Gleiches ist auch bei uns. Und wieso haben wir uns denn eigentlich entschieden, über das Thema hier jetzt nochmal zu sprechen?
Also natürlich zum einen, weil die Folge ja schon sehr lange her ist, die wir aufgenommen haben. Dann natürlich, weil sich seitdem relativ viel verändert hat.
Mhm.
Also ich finde, unsere Beziehung hat sich verändert, unsere Ansichten haben sich verändert. Wir haben uns irgendwie auch verändert, also jeder persönlich für sich. Und ich kann ja mal hier so vorsichtig anteasern, wir haben auch vielleicht hier und da ein, zwei Erfahrungen in eine andere Richtung getätigt.
Ja, Und ich glaube und finde das sehr wichtig, dass wir darüber reden. Natürlich behutsam, und Emmy und ich haben im Vorfeld auch nochmal abgecheckt, worüber wollen wir reden, was wollen wir nach außen tragen, was nicht. Also was sind so auch Grenzen, wo wir sagen, das wollen wir nicht, dass das irgendwie an die Öffentlichkeit kommt oder so. Aber auch an dieser Stelle nochmal gesagt, und ich glaube, das werde ich noch mehrfach sagen, unsere Beziehung läuft und es ist alles in Ordnung. Es ist jetzt nicht, dass irgendwas Gravierendes vorgefallen ist im Sinne von, oh Gott, es stand wirklich auf der Kippe und so, das auf gar keinen Fall. Und eher ist es was sehr Positives, warum wir nochmal darüber sprechen wollen.
Ganz genau, und es waren auch positive Erfahrungen und Erlebnisse und nicht irgendwie irgendwas Negatives, was uns so handeln ließ. Also, dass wir aus Druck irgendetwas gemacht hätten. Und ich wollte noch sagen, natürlich ist es irgendwie echt ein schwieriges Thema und es ist natürlich auch wahnsinnig intim. Natürlich nehmen wir gerne intime Folgen auf, aber auch da muss man ja immer gucken, was ist einem vielleicht doch dann zu intim, wo kann ich auch so ein bisschen, wo darf ich auch nicht so ehrlich sein? Und ich möchte aber sagen, dass es mir wichtig ist, dass wir die Möglichkeit haben, anderen Menschen so einen Einblick zu ermöglichen, wie es vielleicht aussehen kann, eine Beziehung zu öffnen oder eben auch nicht. Mhm. Aber vorwiegend erstmal darüber zu sprechen. Also miteinander, nicht jetzt mit euch, sondern dass wir, Lisa und ich, darüber gesprochen haben.
Ja, wow, jetzt haben wir echt viel geteasert. Ich könnte noch mehr teasern. Aber ich glaube, die Drahtis wollen jetzt eigentlich schon mal wissen, was hat sich denn im Vergleich zur letzten Folge verändert bei uns? Und jetzt mal richtig. Also nicht, ja, wir haben uns weiterentwickelt und die Beziehung ist ganz toll und bla bla bla.
Magst du direkt anfangen? Zu starten? Nee, ich würde sagen, dass du mal anfängst.
Also ich finde es ganz spannend, dass du gerade auch nochmal unterschieden hast zwischen persönlich und unsere Beziehung. Also und ich würde gerne bei meiner persönlichen Ebene anfangen.
Machen wir das doch so, jeder dann bei seiner persönlichen Ebene zuerst.
Ja, also im Vergleich zur letzten Folge, wenn ich jetzt darauf blicke, finde ich, hat sich auf jeden Fall mein Verständnis von Vertrauen, also was heißt Vertrauen in der Beziehung, gewandelt und Eifersucht. Und bei diesem ganzen Eifersuchtsthema, ich war ja sehr auf dem Standpunkt, wenn ich jemanden habe, dann verfolge ich total das Monogamie-Ding und so. Und das war ja für mich schon heikel, als du auch zu mir meintest, du würdest schon gerne nochmal mit einem Mann irgendwie eine sexuelle Erfahrung machen wollen und so, was aber nichts mit unserer Beziehung zu tun hat, sondern einfach dieses mal sich ausleben. Und das war ja schon ein Schritt, wo ich dachte, oh Gott, Panik, 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 was ist hier jetzt? Sofort muss die Eifersucht da greifen und ist das Vertrauen eigentlich da? Und ich glaube, diese zwei Aspekte und das Vertrauen aber auch in mir selbst. Also es hat so ein bisschen so eine Doppelebene, das Vertrauen zu dir, das Vertrauen in uns, aber allen voran auch das Vertrauen in mir, dass ich genug bin und dass ich selber auch meine Grenzen sagen darf und auch so handeln darf und kann.
Ja. Mhm. Ich finde auch, dass dein Selbstwert ein anderer geworden ist und dadurch hast du auch nochmal immens an eigener Stärke gewonnen und kannst dich deswegen auch viel klarer positionieren und hast, glaube ich, auch dadurch ein bisschen Angst verloren. So würde ich es von außen sagen wollen. Und also ich glaube, allen voran habe ich meine Art zu lieben irgendwie nochmal neu definiert für mich persönlich.
Was heißt das?
Das habe ich ja schon mal in irgendeiner Folge so ein bisschen angeteasert. Ja. Aber ich war einfach nicht mehr einverstanden mit diesem, mein Partner gehört mir und der gehört zu mir und ich möchte den nicht teilen. Und wenn ich jetzt irgendwie was anderes zulasse, also auch irgendwie einen Flirt mit anderen Menschen zulasse oder einen Tanz mit anderen zulasse oder auch vielleicht mal einen Kuss zulasse, dann haben viele Menschen ja das Gefühl, dann eröffnen sie irgendwie Wege oder machen auch Türen auf, wo die Gefahr, dass der Partner sie dann verlässt oder die Partnerin, dann ganz, ganz groß ist die Gefahr oder dass auch vielleicht dann die Liebe schwindet. Und da habe ich einfach für mich das mal persönlich neu definiert und wollte auch einfach das nochmal neu ausrichten, sodass ich einfach der festen Überzeugung bin, dass du, solange alles zwischen uns stimmt, bei mir bleibst und wir unser Leben gemeinsam ausrichten. Und wenn irgendwo jemand anderes sein sollte, der besser zu dir passt oder auch du irgendwie Kontakt mit anderen hast, dann will ich dich da nicht krampfhaft wegziehen von, sondern dann will ich darauf vertrauen können, dass du schon wissen wirst, welcher dieser Menschen, die du jetzt in deinem Leben hast, der richtige für dich ist.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Gut, bei dir kann ich jetzt da gar nicht so eine Resonanz geben wie du bei mir, weil natürlich das Thema der Eifersucht und des Selbstwertes bei mir, glaube ich, sehr stark präsent waren, dass man da auch irgendwie so eine starke Wandlung mitbekommt. Ich merke aber bei dir ein Grundtenor von einer sehr, so eine Gelassenheit, aber eine sehr positive Gelassenheit. Also, dass wir nicht uns verkrampfen, sondern dass wir so, ja, gelassen trifft das irgendwie schon sehr, dass wir so in uns ruhen, was unsere Beziehung angeht, weil das für uns safe ist. So.
Total, und andere würden vielleicht sagen, dass uns das ein Stück weit egal geworden ist und da irgendwie auch so eine Gleichgültigkeit herrscht. Überhaupt nicht. Das,
nee.
Ich finde das volle Gegenteil. Also du bist mir wichtiger und näher als jemals zuvor.
Ja.
Aber gerade deshalb habe ich da auch so ein Vertrauen
drin.
Also ich sehe da überhaupt gar keine Gefahren so wirklich. Und selbst dann würde ich mich einfach nicht in meiner Beziehung oder auch in meinem Leben an den Ängsten und Gefahren festhalten wollen und dann all das Positive, Schöne und Gute überschatten lassen oder irgendwie an mir vorbeiziehen lassen. Das möchte ich überhaupt gar nicht.
Und jetzt kommen wir, glaube ich, eher zu einem noch spannenderen Punkt. Und zwar die Ebene der Beziehung.
Mhm.
Weil es hat ja dann schon so begonnen, dass wir gemerkt haben, okay, wir gehen gerne zusammen aus, aber wir sind halt aber auch sehr offen dafür, mit anderen auch mal zu flirten, mit anderen auch inniger zu tanzen, was jetzt gar nicht unbedingt in eine sexuelle Richtung gehen muss, aber dass da einfach eine gewisse Lust da war, mit anderen Leuten dennoch auch shaky zu sein und auch mal flirty und auch gewisse Berührungen, sei es mal eine innige Umarmung oder ein Tanz auf der Tanzfläche, wo man denkt, oh, guck mal, hallo. So. Und da haben wir, glaube ich, die ersten Parameter gesetzt, wo wir gesagt haben, das könnten wir uns vorstellen, dass wir uns da definitiv öffnen, was ja für andere schon teilweise gar nicht geht.
Mhm.
Und das, glaube ich, waren so die ersten Steps, wo ich glaube, dass ich da schon auch richtig Schiss hatte. Da habe ich dir auch häufig gesagt, ich weiß gar nicht, was das mit mir macht. So. Und schlussendlich muss ich sagen, man malt sich teilweise da immer das schlimmste Szenario aus, dass die erste Party, auf die man dann geht, wir beide an irgendwelchen Ärschen kleben. Das ist ja nicht so. Nur man malt sich das natürlich aus, weil man irgendwie sich selber auch schützen will vor dem, was vielleicht passieren könnte.
Ja, also man möchte sich eigentlich dann immer in der Situation, finde ich, so ein bisschen mit dem Worst-Case-Szenario konfrontieren
und so reinfühlen.
Ja, und um abstecken zu können, wie würde ich dann wohl empfinden, wenn es so kommen würde? Also man will immer wissen, was das Schlimmste, was jetzt passieren kann, also unter dem, was wir abgesprochen haben. Jetzt nicht allgemein das Schlimmste, sondern wir haben Parameter festgesteckt und was könnte das Schlimmste sein, wenn ein Parameter bedient wird?
Ja, total. Und das sehe ich schon als die ersten Steps, wo wir Babyschritte gemacht haben in eine Öffnung. Und dann, Emily, kam der große Boom.
Der große Knall.
Was ist denn passiert?
Ich würde sagen, dass du das gerne einfach schilderst.
Ja, ich würde gar nicht jetzt, glaube ich, so auf so intime Sachen. Ich finde es ein bisschen schwierig, darüber zu reden, aber wir sind ja auch ein authentischer Podcast. Mhm. Sagen wir mal so, Emily und ich hatten eine sehr intensive Zeit, wo wir auf jeden Fall unsere Beziehung geöffnet haben. Und ich würde sagen, nicht nur sexuell.
Mhm.
Und das hat ganz, ganz viel mit uns gemacht. Ich will aber auch keine Storysets hier irgendwie auspacken. Ich finde es nur wichtig zu sagen, dass wir da eine Erfahrung getätigt haben, weil wir können das nicht auslassen und dann darüber sprechen, dass wir irgendwie darüber nachdenken, unsere Beziehung zu öffnen.
Ja.
Weil das schon, glaube ich, ein Ausschlagkriterium war dafür, dass wir unsere Beziehung nochmal neu reflektiert haben und neu eingeordnet haben und auch geguckt haben, krass, hält das unsere Beziehung aus? Müssen wir vor sowas Angst haben, wenn gewisse Personen in unser Leben kommen, die wir näher ranlassen als andere? So, oh Gott, mir fällt es richtig schwer, aber ich hoffe, ich konnte es irgendwie gut erklären. Erklär du auch nochmal.
Nee, ich finde das schon, du hast es hervorragend erklärt und ich würde es auch einfach so stehen lassen.
Ja.
Weil jedes weitere Kommentar würde entweder sich wiederholen oder ich würde dann noch weiter ins Detail gehen. Und das wollen wir ja hier jetzt gerade aktuell noch nicht machen.
Ja, und ich muss sagen, es war eine sehr intensive Zeit, positiv als auch negativ. Mhm. Also ich würde sagen, wir waren zwischendurch zusammen auf Wolke 7 und zwischendurch in einem ganz dunklen Loch, was auch unsere Beziehung standhalten musste und standgehalten hat. Und ich glaube, das war für uns wirklich nochmal eine Ebene, wo wir gemerkt haben, wow, dass wir das so gewuppt haben und eigentlich rausgehen und uns noch mehr lieben, spricht schon für sich.
Mhm. Total, also erstmal am Anfang ist man natürlich, wir haben ja gerade angesprochen, es gab da offensichtlich nicht nur sexuelle Verbindungen, sondern auch emotionale. Und normalerweise ist das ja die größte Angst, die man eigentlich in einer monogamen Beziehung haben kann. Jemand öffnet sich emotional einer anderen Person, die nicht der Partner oder die Partnerin ist.
Ja.
Und das ist schon mal was, wo man wirklich denkt, okay, wie kann die Beziehung dem standhalten und wie wird sie sich verändern, nachdem sowas irgendwie eingetreten ist? Und da, finde ich, sind wir gestärkter als irgendwie nur möglich oder auch, ich habe das so nicht kommen sehen, dass wir da so gestärkt rausgehen würden. Und dann muss man ja auch sagen, also natürlich hatten wir wahnsinnig positive Zeiten auf Wolke 7, aber auch schwierige Situationen. Aber wir hatten nie schwierige Situationen zwischen uns, sondern die schwierigen Situationen hat jeder für sich alleine durchgemacht mit seiner eigenen Emotionalität.
Ja.
Aber gemeinsam als Team sind wir immer nur gewachsen und haben uns noch mehr gestützt und gestärkt denn je, würde ich fast sagen. Und nee, das würde ich eigentlich sagen, war es jetzt schon zu dem Punkt, oder?
Ja, ich glaube auch. Naja, und jetzt ist dazwischen und zwischen heute auch noch mal etwas Zeit vergangen, um jetzt so ein bisschen auch chronologisch das Ganze zu erzählen. Und es gab ein Gespräch vor 2 Wochen, 3 Wochen, wo Emmy und ich zusammensaßen und wir noch mal auf dieses ganze Öffnen, gibt es vielleicht Gelüste bei uns, wie gehen wir damit um, könnten wir uns das vorstellen, und ich muss sagen, Emmy ist da auf mich zugekommen, also du sitzt ja hier am Tisch, hallo,
hey.
Du bist da ja auf mich zugekommen und hast da sehr ehrliche Worte gefunden, und es ging ja schon in eine Richtung so, Lisa, sag mir jetzt ruhig, ob man sich darüber Gedanken machen könnte, die Beziehung zu öffnen oder nicht. Und meine Reaktion war so ein bisschen ein kleiner Panikanfall innerlich.
Ja, so könnte man es nennen.
Also ich habe mich dann auch manchmal bei so tiefen Gesprächen mit Emmy, muss ich sagen, lege ich mich auch manchmal hier auf den Boden, weil dann kann ich irgendwie ganz gut nachdenken. Und da hatte ich mich auch so auf den Boden gelegt und ich musste, glaube ich, für mich erstmal einsortieren, okay, worum geht's jetzt? Weil das, was wir für eine Zeit hatten, das war schon so ein Full-Package von, oh krass, wir haben die Beziehung geöffnet. Plötzlich ist da nicht nur eine sexuelle Anziehung, sondern auch eine Emotionalität, die da, oder eine emotionale Bindung, die plötzlich auch so hervorsticht. Und ja, für mich war das total schwierig einzuordnen, okay, was heißt das jetzt? Geht es nur ums Knutschen? Geht es gleich ums Bumsen? Ist das, dass wir das als Paar erleben, oder möchtest du alleine was erleben oder soll ich was alleine erleben? Also es waren ganz, ganz viele Fragen, wo du aber auch sofort gesagt hast, Lisa, komm mal runter, es ist alles in Ordnung. Es geht jetzt gar nicht darum, direkt Pläne zu schmieden, sondern einfach, ob wir darüber mal reden könnten, ob wir uns das jeweils vorstellen könnten.
Mhm. Soll ich mal aus meiner Sicht? Also natürlich war mir bewusst, dass wir durch diese Erfahrung, die wir getätigt haben, Türen geöffnet haben. Und offensichtlich ist ja da Potenzial in uns drin oder auch in unserer Beziehung, um solche Dinge gemeinsam erleben zu können oder auch erleben zu wollen, jeder für sich. Also irgendwo ist ja da doch eine Lust oder eine Fantasie geboren. So kann man ja sagen. Und deswegen habe ich mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, ob ich das irgendwie in Zukunft in Betracht ziehen könnte, ob mir das gefallen würde oder ob ich da irgendwie auch schon so ganz, ganz kleine leise Stimmen habe, die sagen, hey du Emmy, wie ist es denn mal in die Richtung zu denken?
Mhm.
Und ich konnte mir gar nicht so wirklich erlauben, da ins Detail zu gehen mit meinen Gedanken und wirklich zu sagen, ich setze mich jetzt mal auf die Couch, gucke mal 1 Stunde lang die Wand an und denke darüber nach, wie ich mir die Zukunft mit dir oder die Zukunft unserer Beziehung vorstellen kann, weil ich möchte erstmal mit dir gesprochen haben und ich möchte erstmal von dir hören, was kannst du dir vorstellen, was sind die nächsten Schritte oder auch was sind deine Ziele und Wünsche.
Mhm.
Und deswegen war es für mich wichtig, bevor ich mich in irgendwelche Gedanken hineinsteigere, will ich erstmal mit dir gesprochen haben und dir auch einfach nur irgendwie so eine Info zugesteckt haben, die heißt, du darfst darüber nachdenken, weil ich wäre für was auch immer, da kommt offen. Mhm. Es war eigentlich nur so ein Vertrauenszugeständnis und ein Zugeständnis, der du kannst offen mit mir über alles reden, auch über Ideen und Gedanken, von denen du denkst, ich könnte sie gar nicht mittragen.
Ja, und für mich hat es sich aber kurze Zeit so angefühlt, als wenn du da sitzt und von oben herab auf das kleine Lieschen schaust und sagst, ich ermögliche dir alles, du musst nur sagen, was du willst, ganz einfach. Und ich habe ja da auch vor dir gesessen und ich so, du machst es dir jetzt leicht, was ist denn mit dir? Na, ich könnte mir alles vorstellen, also ich bin da total offen. Und dann dachte ich so, na, das hilft mir ja jetzt gar nicht, weil dann bin ich ja schlussendlich die, die da irgendwie Grenzen aufweist oder so. Aber das war ja erst meine emotional gesteuerte Reaktion, das habe ich ja dann später auch gemerkt. Wir haben ja die letzten 2 Wochen da auch nochmal intensiver darüber geredet, gerade auch meine Reaktion, weil ich das für mich selber einordnen musste, warum ich plötzlich so eine Panik und Angst hatte und so ein bisschen mich gefühlt habe, als ob ich vor einer Wand stehe und keinen Weg finde, so, ne? Und das war sehr, sehr schwierig für mich, aber ich habe mich ja dann auch gefangen und habe dann auch verstanden, worum es dir geht, so im Kern. Und was ist denn so die Sache, die du aus dem Gespräch genommen hast, was ein Öffnen unserer Beziehung derzeit wäre?
Das kommt jetzt unerwartet. Haben wir so nicht besprochen, dass das hier im Podcast stattfinden wird.
Nein, Quatsch. Aber ich wollte eher darauf hinaus, dass wir ja schon während des Gespräches angebracht haben.
Was aktuell jetzt schon in Ordnung wäre?
Ja, genau. Mhm. Also, ja. Nee, dann sag du mal. Oh Gott, das ist ein bisschen durcheinander, aber weil, Drati, Sie müssen verstehen, dass wir haben lange damit gehadert, ob wir darüber reden. Und ich glaube, dass, uns merkt man das an, dass wir da teilweise nach Worten ringen oder euch versuchen, das so nah wie möglich zu erklären, aber trotzdem so ein bisschen Privatheit bewahren wollen. Aber wir öffnen uns hier, glaube ich, gerade sehr.
Ja, und weil natürlich auch in unseren Köpfen immer noch so ein Kuddelmuddel herrscht und so ein kleines Chaos, weil da ja auch Überlegungen auf Gedanken treffen, auf tiefe Emotionen, die aus dem Herzen herrühren. Andere Erlebnisse werden aktuell dann noch verarbeitet, da wird schon eine Vision gesehen. Das ist natürlich alles immer noch sehr zerstreut. Aber ich finde, es ist gerade wichtig, auch in solchen Stadien des Nachdenkens oder in solchen Steps, in denen wir uns gerade befinden, das mitzuteilen, damit auch andere Menschen merken, das ist nicht mal eben Schnips und wir gehen nach draußen und bimsen andere Leute. Ja, so funktioniert das nicht. Ja, und wenn man diesen Weg anstrebt, dann wird es auch vielleicht in die Hose gehen. Wenn man aber jeden Gedanken miteinander teilt und da wirklich Step für Step rangeht, dann könnte es vielleicht tatsächlich für jeden auch irgendwo annehmbar sein oder werden.
Ja, ja, voll.
Und was mir nur wichtig war, dass wir in dem Gespräch erstmal irgendwie einen kleinen Konsens finden. Und der war ja offensichtlich, dass wir den jeweils anderen von nichts abhalten wollen. Also man soll sich schon relativ frei fühlen. Und wir sprechen ja offen darüber, dass wir andere Menschen attraktiv finden, dass wir da auch vielleicht mal einen kleinen Crush haben oder was wir uns auch so vorstellen könnten mit anderen Personen. Und da haben wir dann für uns festgelegt, dass wenn wir mal auf einer Party sind und da sollte der Moment des Lebens sein und da ist wirklich eine Frau, die einen oder auch ein Mann gerne und die Person reißt einen so richtig vom Hocker, dann darf man durchaus nach Absprache auf die Person zugehen und mit ihr flirten, tanzen und es darf auch vielleicht zu einem Kuss kommen.
Ja, und was ich dir ja auch total oft gesagt habe, ist, ich möchte einerseits ich selber als die Person, die da einen mega Abend hat, möchte ich keine Angst innerlich haben, auf dich zuzugehen und wenigstens das anzusprechen, dass ich da gerade irgendwie eine Euphorie verspüre und könnte mir vorstellen, dass ich mit dieser Person vielleicht ein bisschen inniger werde. Aber das haben wir ja auch abgesteckt. Es geht jetzt nicht darum, auf die Toilette zu gehen und zu bumsen. Das nicht. Aber nicht die Angst zu haben, weil ich glaube, viele schlucken das runter und das will ich dir nehmen und das will ich mir nehmen. Also genauso will ich dir auch das Gefühl geben, hey, du kannst zu mir kommen und mit mir darüber reden, weil ich das wichtig finde, dass du mir die Gelüste auch mitteilst, weil wir dann viel, viel besser da zusammenarbeiten können, als wenn du das für dich irgendwie auch noch heimlich, ne, dass man irgendwie guckt, ah, ist die andere, ist gerade Lisa am Rauchen, ah, dann gehe ich nochmal rein auf die Tanzfläche, da hatte ich ja schon im Blick, so, weißt du, und das finde ich blöd, also weil wenn, dann mach es ehrlich und auch gerne, dass ich das sehe, also nicht, ich will das nicht, aber so, also, ich kann mir das schon vorstellen, dass ich auch dazugucke oder so, aber du weißt, was ich meine. Ich will einfach nicht, dass wir irgendwie uns gehemmt fühlen, sondern eher, dass wir da miteinander arbeiten und dass das kein Krampf wird.
Ja, ich glaube, unsere Devise ist, wir sind aktuell noch nicht bereit, aktiv das zu praktizieren, also aktiv loszugehen, zu sagen, ich suche nach einer Person oder wir suchen gemeinsam nach einer Person, nach zwei Personen, wie auch immer die Konstellation sich dann gestalten wird, sondern man darf sich frei fühlen, wenn man sich mal wirklich einen Moment so vollends mitgerissen fühlt und so ein richtiges Bedürfnis innerlich hat, was einen auch vielleicht so ein bisschen auffrisst oder von einem zerrt und man kann dem eigentlich nicht widerstehen, dann darf man dem ruhig nachgehen und auch nachgeben.
Ja.
Das ist, glaube ich, bislang so die Absprache, die wir getroffen haben. Und deswegen würde ich auch sagen, wir haben keine offene Beziehung, sondern wir haben eine offenere Beziehung. So deklariere ich das gerne. Weil es ist nun mal nicht strikt monogam. Und wir versuchen uns in der Mitte, in dem offeneren Bereich, gerade irgendwie unser eigenes Konstrukt zu schustern, unsere kleine Kiste zu hämmern, wie es für uns am besten passen wird in Zukunft. Und wie das aussehen wird, weiß keiner.
Mm-mm.
Aber wir sind auf einem guten Weg herauszufinden, was wir eigentlich möchten.
Ja, ich habe auch den Begriff der offenen Monogamie gelesen. Das fand ich auch sehr witzig.
Ja.
Und ich glaube auch, man kann da gar nicht, wir kommen da ja auch gleich nochmal zu, wie man damit umgeht, wenn der Partner irgendwie Ängste hat oder Unsicherheiten, weil das macht schon, also mit mir macht das total viel, dass ich da echt häufig drüber nachdenke und auch immer wieder Ängste hochkommen und hochkochen, weil ich muss sagen, diese Eifersucht, die ich damals ja so stark verspürt habe, ist ja nicht einfach weg. Ich habe da gut mein Selbstvertrauen drauf gebaut und so, ne? Aber es schlummert ja trotzdem eine gewisse Unsicherheit in mir. Und da ist natürlich die Gefahr da, dass sowas ganz schnell wieder hochkochen kann und ich plötzlich da sitze und sage, was haben wir hier für eine Scheiße gemacht oder wofür habe ich mich hier entschieden, aber du hast mich da ja relativ schnell runtergeholt und hast gesagt, hey, es kann auch sein, dass wir in ein paar Monaten sagen, weißt du was, irgendwie war es das nicht oder ich könnte mir nochmal das und das vorstellen, aber irgendwie das war es nicht, aber ich finde per se zu sagen, nee, finde ich schwierig, gerade aus dem Denken heraus, was wir zuvor erlebt haben. Und jetzt in eine strikte Monogamie zu gehen und zu sagen, nee, never ever again. Und trotzdem das Wissen zu haben, was wir da erlebt haben und mit was wir umgegangen sind, glaube ich, ist es gar nicht so einfach zu sagen, okay, ole ole, Monogamie forever.
Mhm.
Ja, ich muss mal kurz durchatmen. Also, wir hatten ja noch eine Frage, wann sind die erste Schritte, wenn eine Partnerin, ein Partner die Fantasie oder Idee hat, die Beziehung öffnen zu wollen? Ich glaube, das haben wir jetzt schon in großen Teilen so ein bisschen beantwortet. Mhm. Also mein Plädoyer, wie immer, Communication is key, reden, reden, reden und sich auch trauen. Und was ich immer wichtig finde, ist fair bleiben. Also dem anderen, der vielleicht gerade da auch Struggle mit hat und überfordert ist, Zeit lassen, auch da keinen Druck aufbauen, auch wenn man gerade in einer Euphorie ist, wo man denkt, oh, jetzt kann ich mal die Fantasie aussprechen. Mhm. Das ist ja voll der Wahnsinn, dass ich schon so eine Kommunikationsebene mit meinem Partner gefunden habe. Trotzdem dieser keinen Druck aufbauen, weil das ist das Schlimmste und da kann ich sehr aus meiner Perspektive sprechen, wäre es das Schlimmste für mich gewesen, wenn du da mir so einen Druck gemacht hättest. So, ja Lisa, ich gebe dir eine Woche, dann musst du schon sagen, ob die nächste Party geht das oder nicht.
Also, ja, also jetzt Druck ganz hart ist, glaube ich, das Schlimmste, was man da aufbauen kann, weil letztlich trifft dann eine Person vielleicht eine Entscheidung, die sie nicht aus dem Herzen heraus getroffen hat. Und geht dann einen Weg mit, den sie eigentlich gar nicht vertreten kann. Also unter Druck sagst du vielleicht, ja, bevor ich dich verliere, dann müssen wir die Beziehung eben öffnen.
Ja.
Du bist aber überhaupt noch gar nicht bereit dazu.
Ja,
du kannst es vielleicht in Zukunft sein, aber durch diesen Druck wird überhaupt verbaut, darüber nachzudenken, wie deine Steps aussehen würden, weil du gehst des anderen mit.
Ja, und nicht sofort eine Tür verschließen, nur weil dein Partner, deine Partnerin sagt, ach, ich könnte mir schon mal vorstellen, dass wir auch mal einen Dreier haben oder dass wir auch, dass ich mal gerne knutschen wollen würde. Und da ist auch fatal und das finde ich nämlich auch die Gegenposition. Wir haben ja gerade aus dieser Position geredet von der auf den zugeht, keinen Druck machen. Ich finde aber auch die andere Seite wichtig, auch Raum zu lassen und das erstmal anzunehmen und nicht sofort eine Tür zuzumachen, zu sagen, nee, also
niemals.
Also da willst du mich betrügen, ja? So, das geht gar nicht, weil darum geht's ja gar nicht. Es geht ja darum, sehr, sehr ehrlich zu sein. Und du hast ja auch zu mir gesagt, Lisa, es geht doch jetzt auch gar nicht darum, dass wir morgen rausgehen und bumsen und knutschen jeden an der Ecke. Also wir haben ja wohl auch ein bisschen noch Niveau, dass wir auch sagen, ich gehe jetzt nicht einfach in den Club und knutsch alle Mädels und Jungs da ab. Also ne, so ein bisschen ist es ja auch so, dass wir auch einen Typ präferieren oder gewisse Spannungen erleben oder halt auch nicht erleben. Und da heißt es auch nicht, wenn eine Frau auf mich steht und mich mega anbaggert und ich auch sage, ja, ich führe so eine Art offene Beziehung, würde ich jetzt eine offene Monogamie führen, da würde ich ja, und die ist überhaupt nicht mein Typ, da würde ich das ja nicht ausreizen, nur weil ich sagen kann, ey, ja,
ich darf's machen, ja, hey, cool,
das ist
und
ja
los.
Quatsch.
Nein.
Ja.
Dafür sind wir ja auch gar nicht die Typen, die irgendwie nur, weil sie jetzt dürfen, dann auch immer wollen und können. Also
ja.
So ist es ja auch nicht gedacht.
Genau. Und ich würde gerne noch so ein bisschen aus deiner Perspektive wissen, ich habe ja jetzt schon ganz oft gesagt, dass ich ja eher der Part bin, der ein kleiner Schisser ist. Ich bin eine kleine Schisserin, um das Ganze zu gendern. Und dass ich da wirklich irgendwie Respekt vor habe. Angst würde ich gar nicht sagen, weil Angst ist ja etwas, ich sag mal eher, es schlummern Ängste in mir, aber ich habe nicht Angst davor, wenn das passiert, weil ich ja selber gemerkt habe, ich bin ja, ich habe ja diese Erlebnisse mit dir zusammen erlebt und habe da auch meine eigene Erfahrungen getätigt, wo ich auch gemerkt habe, wow, krass. Ja, ich hatte bisher nur zwei Sexualpartner und vielleicht schlummert da noch was in mir. Und ich möchte dafür jetzt aber nicht die tolle Beziehung zu dir aufgeben, nur weil ich plötzlich gemerkt habe, dass da noch mehr ist. So. Und da würde ich gerne aus deiner Sicht hören, was würdest du raten, weil du ja der andere Part bist, wenn du eine Partnerin vor dir hast, die sehr unsicher wirkt und die irgendwie Bedenken hat und Ängste in sich hat?
Also auf jeden Fall würde ich schon raten, auch bei sich selber zu bleiben. Also wenn das dein Wunsch ist, deine Vision und auch deine Bedürfnisse irgendwie anspricht, das umsetzen zu wollen, dann natürlich bleib bei dir selber, aber gib, wie du auch vorhin schon meintest, der anderen Person auf jeden Fall Raum und Zeit und nimm all ihre Bedürfnisse und Ängste auch ernst.
Ja, voll.
Und hör da ganz, ganz aufmerksam zu und versuch irgendwie da den Druck rauszunehmen und versuch da eine Sicherheit zu geben und irgendwie das Ganze auch mal vielleicht aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Und gemeinsam zu sagen, ich habe doch auch Angst und auch Bedenken, ich habe auch eine Unsicherheit in mir. Aber wenn wir den Weg gemeinsam Hand in Hand, metaphorisch betrachtet, bestreiten und ganz kleine Babyschritte vorwärts gehen und sobald irgendwas für dich nicht in Ordnung ist, dann kann man sofort wieder zurückrudern. Also ich weiß nicht, wie es da anderen Menschen geht, aber ich bin da wahnsinnig verständnisvoll und ich würde auch nichts über deinen Kopf entscheiden. Mhm. Und wenn du morgen sagst, Emmy, all das gefällt mir überhaupt nicht mehr, ich will das nicht mehr, dann ist es auch für mich, dann gibt es das nicht mehr.
Ja.
So, ich kann damit aktuell noch sehr, sehr gut leben.
Ja.
Ich weiß es aber nicht, wenn man das nicht kann, dann muss man, wie gesagt, bei sich selber bleiben, aber trotzdem immer ein offenes Ohr haben. Und ich glaube, dass auch Zeit eine ganz, ganz große Rolle spielt.
Ja, und ich fand es auch wichtig, dass du mir auch das Gefühl gegeben hast, naja, du hast jetzt nicht irgendwie die offene Beziehung beworben, als würdest du dafür Provision bekommen, weißt du? Du hast jetzt nicht gesagt, naja, aber überleg doch nochmal. Also wenn du brauchst ja auch nur, vielleicht können wir auch online machen und das irgendwie so als was Gutes zu verkaufen, damit ich irgendwann sage, ja, okay, also so schlimm, dann kaufe ich halt den Thermomix sozusagen.
Ja.
Und das hast du mir überhaupt nicht gegeben, sondern hast natürlich, du wolltest natürlich verstehen, woher kommen diese Bedenken nach dem, was wir erlebt haben und da so gestärkt auch rausgehen und immer wieder ja darüber auch gesprochen haben, wie tief unsere Bindung jetzt eigentlich ist und dass wir da so rausgehen mit einem Mindset so, komme was wolle, hallo, so, wolltest du natürlich auch verstehen, okay, aber kannst du mir erklären, welche Bedenken hast du, welche Ängste, welche Szenarien gehen durch deinen Kopf? Und natürlich fand ich es auch wichtig, dass du mir zurückgespiegelt hast, okay, wenn Szene A passiert, natürlich verstehe ich, dass du B reagierst, also Handeln B, ich weiß es jetzt nicht, aber es kann ja auch Szene B passieren. So. Also du hast mir ja schon dann so gewisse Settings erklärt, wo du gesagt hast, ja natürlich kann das so, aber es kann ja auch so sein. Und da fand ich jetzt nicht, hast du mir die offene Beziehung mega angepriesen und verkauft, sondern du wolltest einfach mich verstehen, aber hattest auch eine klare Haltung und Position.
Total. Und was ich da auch finde, man kann das vielleicht nicht immer so sagen, aber schon, es ist, oftmals trifft es zu, man kann nichts ausschließen, was man nicht überhaupt erstmal versucht hat.
Ja.
Und ich finde, dass jeder die Bereitschaft aufbringen sollte, mit genügend Vorlaufzeit, es kann auch ein Jahr dauern, in dem man wirklich intensivst darüber nachdenkt, sich Gedanken macht und irgendwie so Parameter feststeckt. Aber dann sollte man vielleicht bereit sein zu sagen, okay, wir versuchen es mal.
Ja.
Und wenn es dann nicht, also sich nicht gut anfühlt, dann kann man immer noch ehrlich sein und sagen, ich habe es für dich jetzt wirklich versucht, die Beziehung zu öffnen und ich wollte den Weg mit dir gehen, aber ich kann das einfach nicht. Und dann muss man sich überlegen, okay, wie können wir einen Kompromiss finden? Gibt es einen Kompromiss?
Ja.
Aber ich finde schon, die Devise sollte sein, gerade wenn man jemanden wirklich liebt und da auch in der Beziehung an dem Punkt, soweit alles stimmt, Vertrauen stark ist, das Sexleben auch hoffentlich gut funktioniert, man eine gute Kommunikationsebene hat, dann finde ich, sollte man den Schritt gehen und es gemeinsam wagen und versuchen.
Ja, und bevor wir zum All-in-All kommen, finde ich auch, habt auch immer diesen Team-Gedanken. Also ich sehe uns halt als Team. Und ne, wenn 50% des Teams irgendwie unglücklich sind, dann kann man nicht einfach blind weitergehen. Dann muss man halt mal kurz Rast machen und entweder geht man ein paar Schritte wieder zurück. Aber wichtig ist mir, dass wir Hand in Hand, du hast die Metapher ja schon genannt. Wow, Hand in Hand, du hast die Metapher schon genannt.
Oh wow.
Dass wir da als Team funktionieren und das merke ich immer mehr, dass wir so ein krasses Team sind. Ich könnte jetzt gleich schon anfangen zu heulen. dass wir da echt ein super Team sind und ich da gar nicht so die Angst habe, dass unsere Beziehung zerbricht, sondern ich will unsere Beziehung nicht gefährden. Weil ich habe ja gemerkt, was das in den letzten Monaten mit uns gemacht hat, solche Erfahrungen zu tätigen, was das auch für Energie uns genommen hat in unserer Beziehung teilweise, die jetzt nicht darunter gelitten hat, aber es war einfach auch eine Probe irgendwie so, puh, und nochmal darüber reden und wie fühlst du dich jetzt gerade und so. Und es war ja wirklich ein Hoch und Tief, aber halt als Team.
Mhm.
Ja. Okay, Emmy, dann kommen wir jetzt zum All in All.
Ja, Lisa, ich habe hier ein Zitat mitgebracht von meiner eigenen Wenigkeit. Und deswegen würde ich gern sagen, ich glaube, wer wirklich lieben möchte, der muss ein ganzes Stück loslassen und sich in Vertrauen üben.
Emily, ich habe sowas Ähnliches.
Ja?
Aber es ist nicht aus meiner Feder, sondern aus der Feder eines anderen. Aber den Namen, den gibt es nicht. Habe ich nicht gefunden. Liebe ist nicht, jemanden zu binden, sondern ihm die Freiheit zu geben, bleiben zu wollen.
Ja.
Denk da mal drüber nach.
Finde ich wunderschön.
Okay, Emily, dann kommen wir zu deiner Lieblingskategorie.
Ja, wir kommen jetzt zur aller letzten und besten Kategorie und zwar zum Song der Woche.
Wir haben eine Playlist und die heißt Drahtseiltakt. Der Takt, 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 der Takt im Drahtseilakt.
Ja, liebste Drahtis, das haben wir uns überlegt als neues Einstimmen auf unsere Playlist. Wie gefällt's euch?
Ich find's mega peinlich.
Ich find's großartig, aber du hast es nicht ganz durchgezogen,
Nein,
Lisa.
Weil ich einfach loslachen musste, weil ich mir hier vorkomme.
Wir haben eine Playlist.
Nein, Emily, stopp jetzt.
Tak,
und
tak.
Zwar, weil wir da so schön heute drüber gesprochen haben und weil ich dich sehr, sehr schätze als Partnerin. Oh Gott, wie das klingt, aber habe ich einen Song für dich draufgepackt. Und zwar Grönemeyer Musik, nur wenn sie laut ist.
Oh, ich liebe den Song sehr von ihm. Ja. Der ist wirklich wunderschön. Ich danke dir.
Sehr gern.
Mein Song passt ein bisschen zum Thema, ein bisschen auch nicht. Ich will auch gar nicht erklären, weshalb. Hier ist einfach Unwritten von Natasha Bedingfield.
Okay, Bedingfield, glaube ich.
Bedingfield?
Ist egal. Also Drahtis, das war eine sehr emotionale Folge. Wir hoffen, ihr konntet da so ein bisschen was draus mitnehmen. Ist vielmehr an den einen oder anderen Stellen nicht so einfach, habe ich gemerkt, aber ja, es ist vorbei. Also nicht mit uns, sondern mit der Folge. Und bis dahin, bis nächste Woche.
Tschüss.
Bye-bye. Ich glaube, wir haben es.